Hi ihr da draußen und willkommen bei Krimschnack. Wir sind eure Kriminologinnen des Vertrauens. Ich bin Annelie.
Hi und ich bin Marie.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es war ja jetzt eine ganze Weile ein bisschen ruhig um uns, aber wir sind wieder da und wir haben euch auch was Tolles mitgebracht, nämlich eine ganz besondere Krimschnack-Folge zu einem ganz aktuellen Anlass. Denn es ist soweit, Kiffen ist jetzt in Deutschland, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen, legal. Die einen freuen sich darüber und denken, ja, wurde auch endlich Zeit. Schließlich sind Alkohol und Tabak ja auch legal. Und die anderen sehen das Ganze eher kritisch und haben große Sorgen vor den Auswirkungen dieser Entkriminalisierung.
Ja, und wir dachten uns, dass das doch ein spannendes Thema ist, das wir mal aufgreifen sollten. Und eine Frage, die wir bei dem Thema besonders spannend finden, ist zum Beispiel auch die Frage, wie sich diese Teillegalität auf den tatsächlichen Konsum von Cannabis auswirkt, aber natürlich auch auf den Konsum anderer Drogen oder auf die Verbreitung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung. Die Debatten darum sind natürlich uralt und es gibt dazu tatsächlich auch ganz gute wissenschaftliche Untersuchungen, die allerdings meistens zu dem Schluss kommen, wie so häufig, ja, es ist kompliziert.
Oder wie es die Drogenbeauftragte der Bundesregierung mal ausgedrückt hat, nur weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli.
Was?
Ja, das ist so zum Meme geworden, dieser Spruch. Aber es ist irgendwie egal. Aber darüber wollen wir heute eigentlich auch nur am Rande sprechen, denn wir werden sicher zum Thema Drogenkriminalität und Drogenpolitik nochmal eine eigene Krimschnack-Folge machen, denn dazu gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu sagen. Dann können wir da auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was uns heute aber aus kriminologischer Sicht besonders interessiert, ist eben das Thema Entkriminalisierung.
Ja, in der Regel gelten für uns im Alltag die Gesetze und natürlich auch die Strafgesetze als feste Größe und Orientierungsrahmen für unser Tun. Es sind quasi Regeln, die ja wie in Stein gemeißelt für uns alle gelten, hat man manchmal so den Eindruck. Also bezogen auf das in Stein gemeißelt, aber natürlich gelten sie für uns alle. Aber wie wir am Beispiel Cannabis sehen, gibt es auch immer wieder Gesetze und damit einhergehend natürlich auch Strafgesetze, die entweder dazukommen oder die aus dem Strafkatalog gestrichen werden. Es ist also, wie gesagt, nicht alles in Stein gemeißelt. Es werden also Handlungen kriminalisiert oder entkriminalisiert.
Und ich hatte euch ja mal in einer unserer allerersten Folgen von meinem Mindblow-Moment erzählt, als ich frisch vom Jurastudium ins Kriminologiestudium kam und plötzlich die Rede davon war, dass Recht und Gesetz eigentlich nur soziale Konstrukte sind und dass letztlich irgendwie alles relativ ist oder eben auch nicht. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Wie und wann kommt es zu Veränderungen in unserem Strafgesetzbuch und was bedeutet das letztlich eigentlich? Und genau das checken wir jetzt mal für euch.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Ja. Ich habe unseren Jingle vermisst, ihr hoffentlich auch. Aber um in das Thema mal weiter einzusteigen, also weltweit gilt Cannabis nach Alkohol und Tabak als die am meisten konsumierte Droge.
Auch in Deutschland ist die Droge sehr, sehr weit verbreitet. Einer Erhebung aus dem Jahr 2018 zufolge konsumierten 6,1% der erwachsenen Befragten in den letzten 12 Monaten vor dieser Befragung Cannabis. Und bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren waren es sogar 7,3%. Und bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren sogar 15,3%. Also man merkt, es ist schon eine Art Volksdroge, wenn man so will.
Ja, und wahrscheinlich ist deshalb auch die Diskussion darin so uralt und solchen Diskussionen muss sich natürlich auch die Politik irgendwann annehmen. Die aktuelle Ampelregierung in Deutschland, also bestehend aus SPD, FDP und den Grünen, hat Anfang dieses Jahres, also 2024, falls ihr die Folge erst in 2 Jahren hört, einen durchaus umstrittenen Gesetzesentwurf vorgelegt, nachdem der Konsum und der Anbau von Cannabis in Deutschland unter bestimmten Umständen legalisiert werden sollten. Das ist das sogenannte Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften, also kurz auch Cannabis-Gesetz genannt. Und im Zuge dessen sollten unter anderem auch das Betäubungsmittelgesetz und das Strafgesetz in diesem Bereich verändert werden. An der Gesetzesinitiative gab es zunächst ganz schön viel Kritik von verschiedenen Oppositionsparteien. Aber nach einigen Diskussionen wurde das Gesetz dann am 23. Februar 2024 dennoch mehrheitlich beschlossen und am 22. März 2024 im Bundesrat beraten und gebilligt. Also das mal nur zum formalen Prozess und Kontext der Gesetzesänderung. Die Besonderheit hierbei ist, dass das Inkrafttreten in zwei Stufen vorgesehen ist, denn an sich ist das Gesetz bereits seit Anfang April diesen Jahres in Kraft getreten, aber mit Ausnahme der Regelungen zu Anbauvereinigungen. Diese zusätzlichen Regelungen treten jetzt erst am 1. Juli 2024 in Kraft. Und genau, also um das zusammenzufassen, zumindest in Teilen gilt das Gesetz schon als geltendes Recht und der Rest kommt jetzt kommenden Monat.
Mhm. Ich hatte gerade, als du gesagt hast, wenn ihr unsere Folge erst in 2 Jahren hört, dann, weil du deswegen nochmal extra das Datum genannt hast, dachte ich gerade so, wow, stimmt, das wäre total krass. Also es ist für mich auch gerade schon wieder voll der Mindblow, weil wir sprechen jetzt ja gleich auch in der Folge so ein bisschen über die Konsequenzen und was eventuell die Konsequenzen sein könnten und was jetzt ja auch Polizeien und Gerichte und so alle befürchten. Und die Menschen, die das dann einfach in, was weiß ich, 5 Jahren hören, die haben jetzt schon voll das Wissen, was wir nicht haben. Das ist irgendwie voll komisch.
Richtig fies.
Ja, in meinem Kopf ist das irgendwie gerade ein Ding. Aber gut, egal. Wir machen trotzdem weiter mit dem Wissen, was wir heute haben. Denn in 5 Jahren haben wir vielleicht ähnliches Wissen wie ihr jetzt gerade, wenn ihr das in 5 Jahren hört, ihr komischen zeitreisenden Menschen.
Und nein, wir haben nicht vorher gekifft.
Ja, hier ist kein Cannabis im Spiel. Aber stimmt, das ist voll der Kiffergedanke. Oh, wow. Ja, da schließt sich der Kreis. Oh, es war einfach ein langer Tag.
Ja.
Okay. Aber zurück zum Ernst der Sache. Also, genau, dieser ganze formale Prozess solcher Gesetzesänderungen ist sehr komplex und da gehören dann viele Dinge dazu. Und gerade dieses Gesetz ist auch, wie ich finde, noch mal besonders komplex, weil dieses Gesetz sieht für das straffreie Kiffen auch ganz bestimmte Voraussetzungen vor. Zum Beispiel muss ein Mindestabstand zu Schulen, Kindergärten und Spielplätzen von 100 Metern eingehalten werden. Man muss mindestens 18 Jahre sein, um Cannabis konsumieren und anbauen zu dürfen. Und beziehen darf man das Cannabis eben eigentlich nur aus dem Eigenanbau oder aus sogenannten Social Clubs.
Und gerade diese Regelungen rund um diese Social Clubs sind eigentlich auch ganz spannend, denn dort können grundsätzlich alle Menschen ab 18 Jahren Mitglied werden, wenn sie einen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben. Und es gibt auch Beschränkungen, was den THC-Wert des in den Clubs angebauten Cannabis angeht oder auch was die Menge an Cannabis angeht, die monatlich an die Mitglieder abgegeben werden darf. Und natürlich soll das Ganze auch von den Landesbehörden kontrolliert werden.
Und auch Werbung für diese Clubs ist gesetzlich verboten und es muss in den Social Clubs ein Jugendschutzkonzept geben und eine oder ein Suchtbeauftragter benannt werden. Dazu kommt auch noch, dass die Bundesregierung begleitend zu dem neuen Gesetz die cannabisbezogene Aufklärung und Prävention gezielt stärken will. Vor allem soll dabei die Teilnahme von durch den Umgang mit Cannabis auffällig gewordenen Kindern und Jugendlichen an Frühinterventionsprogrammen gefördert werden.
Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Wobei ich jetzt gerade so dachte, als du das gesagt hast mit der suchtbeauftragten Person, da dachte ich so, wie läuft so ein Meeting ab innerhalb des Social Clubs, ne? Irgendwie die gründen so ein Ding und dann so, ja, wer wird jetzt hier Suchtbeauftragter? Also ich stelle mir das irgendwie auch total abstrus vor, ne?
Ja, ja, total. Ich glaube auch, dass ganz viele Fragen rund um diese Social Clubs und um viele andere dieser Details einfach noch gar nicht geklärt sind. Das wird sich jetzt erst alles so einruckeln, mehr oder weniger. Also es wird sich irgendwie alles finden. Und man wird dann wahrscheinlich im Prozess auch feststellen, dass es hier und da vielleicht nochmal Nachsteuerungsbedarf gibt. So auch von gesetzlicher Seite und auch ne, von behördlicher Seite einfach. Weil ich mir vorstellen kann, dass es einfach nachher in der Praxis, ne, gerade so, wie sich solche Social Clubs dann bilden und aufstellen und was es da dann nochmal für besondere Herausforderungen gibt, das wird sich wahrscheinlich erst zeigen.
Ja, absolut. Und ich finde es an der Stelle auch interessant, dass es nur für Cannabis-Suchtbeauftragte geben muss und ein Jugendschutzkonzept und so weiter, aber eben nicht für Alkohol oder Tabak.
Ja, die werden da bisschen anders behandelt, das stimmt allerdings.
Ja, ne? Aber, also genau, also es ist jetzt auf jeden Fall so, dass Cannabis jetzt wie Alkohol und Tabak zu den Substanzen gehört, die zwar Suchtmittel sind, die aber nicht mehr per se verboten sind.
Ja, genau. Und die Diskussion darum, wie Marie das gerade auch schon angedeutet hat, gibt es geführt seit Ewigkeiten. Und Cannabis ist hierzulande schon lange eine weit verbreitete Droge. Die Zahlen dazu haben wir euch ja gerade auch schon mal genannt. Die aber, anders als zum Beispiel Alkohol, eben nicht zum deutschen Kulturgut gezählt wurde und auch, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig wird. Mhm. Und bis vor kurzem eben auch noch illegal war. Und viele BefürworterInnen behaupten, Cannabis wäre total ungefährlich und sogar gesund. Also auch das gibt es ja. Man kann aber auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal sagen, dass das so nicht stimmt. Also ich glaube, so kann man es nicht sagen. Ne? Das mit dem Brokkoli ist ja an der Stelle vielleicht dann doch auch wieder ein Stück weit wahr.
Ja, definitiv. Also gerade Jugendliche können durch den Cannabiskonsum aktuellen Studien zufolge in ihrer Entwicklung eben wirklich Schäden auch davontragen, gerade weil ihre Entwicklung im Gehirn ja noch nicht abgeschlossen ist. Man könnte an dieser Stelle wahrscheinlich fairerweise sagen, ja, Alkohol ist aber auch ein Nervengift und Tabak ist erwiesenermaßen auch gesundheitsschädlich. Da ist die Studienlage ja auch sehr gut und eindeutig. Und trotzdem sind diese Substanzen legal und auch teilweise für Jugendliche eingeschränkt zugänglich. Deshalb liegt die Frage vielleicht nicht so fern zu fragen, was jetzt schädlicher ist, Cannabis, Alkohol oder Tabak.
Genau, die Diskussion gibt es ja bei vielen anderen Drogen auch, ne? Was ist eigentlich schädlicher, wie kann man diese Sachen ranken und was sollte dann legal sein und was sollte auf jeden Fall verboten sein und wie, ja, stuft man das eigentlich so ein? Mhm. Und man muss einfach sagen, grundsätzlich ist es total schwer, Drogen nach ihrer Schädlichkeit zu ranken. Es gab einige Leute, die haben das gemacht. Mighty Nguyen Kim hat in ihrer Sendung My Think X in Folge 19 das mal sehr anschaulich erklärt. Die kann ich sehr empfehlen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, euch das nochmal genauer anzugucken. Und es ist einfach so, dass Alkohol und Tabak eben auch nicht deshalb legal sind, weil sie so gut für uns sind oder so gesund. Also Wir wissen alle, dass es nicht gesund ist. Wir wissen alle, dass wir davon Lungenkrebs kriegen, wenn wir rauchen und dass wir Leberschäden und alle möglichen anderen Organschäden durch Alkohol bekommen können. Mhm. Aber die sind eben deshalb legal oder der Konsum ist in Teilen legal, weil sie als Volksdrogen gelten und aus unserem Alltag im Prinzip nicht wegzudenken wären.
Die Frage ist ja auch immer so ein bisschen danach, was ist die Alternative? Also wenn die Nachfrage einfach so groß danach ist. Natürlich, man kann es einfach verbieten, weil es schädlich für uns ist. Aber wenn wir jetzt mal so zeitlich zurückblicken, dann kann man ja auch beobachten, dass das Verbieten in vielen Kontexten ja, in der Vergangenheit nicht so gut geklappt hat, wie zum Beispiel zu Zeiten der Prohibition in den USA. Also solche harten Verbote führen ja nicht magisch dazu, dass die Nachfrage einfach verschwindet, sondern die Nachfrage bleibt eben häufig bestehen und verschiebt sich von der Öffentlichkeit auf den Schwarzmarkt. So, und jetzt haben eben die Ampelkoalition und letztlich der Bundestag als Gesetzgebungsorgan sich mit diesem neuen Gesetz entschieden, einen anderen Ansatz in der Drogenpolitik zu verfolgen und auch den Konsum von Marihuana zu legalisieren.
Genau. Ein bisschen in der Annahme, ne, es ist halt sowieso da, die Menschen konsumieren es sowieso, dann vielleicht lieber kontrolliert und mit einem öffentlichen Auge drauf. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, welche konkreten Konsequenzen hat das Ganze denn jetzt ja für die Gesellschaft einerseits, aber vor allem auch für die Konsumierenden selbst? Viele Menschen können jetzt auf jeden Fall in der Öffentlichkeit Gras rauchen, ohne rechtliche Konsequenzen zu befürchten. Also das ist ja schon mal die erste Konsequenz. Ne? Es ist jetzt sozusagen nicht mehr mit so einem Stigma belegt, ne? Oder mit so einem Illegalitätsstempel. Zumindest dürfen sie das, wenn sie dabei auf den Abstand zu Kitas und Schulen geachtet haben. Also vorher einmal kurz den Zollstock rausholen und einmal abmessen und dann ist das im Prinzip kein Problem.
Ja, eine interessante Frage dabei ist auch, ob diese Teillegalisierung jetzt zu mehr Drogenkonsum führt. Denn das ist ja genau das, wovor viele KritikerInnen Angst haben, die Cannabis für eine Einstiegsdroge halten und ja jetzt eben befürchten, dass das Legalisieren von Cannabis auch zum Konsum anderer, härterer Drogen führen könnte. Aber dafür muss man sagen, gibt es derzeit aus wissenschaftlicher Sicht keine eindeutigen Hinweise.
Ja. Ob jetzt tatsächlich mehr Menschen durch diese Legalisierung auf die Idee kommen, Cannabis mal auszuprobieren und dadurch der Konsum insgesamt steigt, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also die Polizeigewerkschaften befürchten das, haben zumindest in einigen Interviews solche Befürchtungen geäußert. Aber im Prinzip ist es sehr, sehr schwer, das jetzt zu diesem Zeitpunkt abzuschätzen. Das bleibt ein bisschen abzuwarten.
Ja, und gerade weil man das schwer einschätzen kann, ist es natürlich wichtig zu schauen, welche gesundheitlichen Gefahren von dieser Substanz ausgehen können. Insgesamt gilt Cannabis als weniger organschädlich als Tabak und Alkohol. Und auch das Abhängigkeitspotenzial wird ja von ExpertInnen als relativ gering eingeschätzt oder zumindest als geringer im Vergleich zu Tabak und Alkohol.
Mhm. Aber eine Sache gibt es durchaus, die vielen Fachleuten Bauchschmerzen bereitet, nämlich die Frage, wie sich ein potenziell zumindest zunehmender Konsum auf die psychische Gesundheit auswirken könnte. Vor allem die Entstehung schizophrener Psychosen wird hier immer wieder diskutiert, vor allem im Kontext von Jugendlichen und sehr jungem Lebensalter.
Genau, dass es einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und psychischen Beschwerden gibt, konnte in verschiedenen Untersuchungen auch schon belegt werden. Aber wie genau es eben zu dieser Korrelation kommt, also ob Cannabis psychische Probleme verursacht oder ob Menschen mit psychischen Problemen häufiger Cannabis rauchen, ist nicht abschließend geklärt. Also es ist eben auch erstmal in Anführungsstrichen nur eine Korrelation und keine Kausalität in eine bestimmte Richtung. Das muss einfach noch weiter erforscht werden. Gerade die psychische Gesundheit hängt einfach von so vielen Faktoren ab. Aber ja, vor allem bei Jugendlichen sieht auch die WHO gesundheitliche Risiken, vor allem bei dauerhaftem Konsum. Und das geht auch bis hin zu strukturellen Veränderungen im Gehirn. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, dass gerade bei jungen Menschen das Gehirn noch nicht voll entwickelt ist. Und deshalb ist da eben auch das Risiko hoch. Also je früher mit dem Konsum begonnen wird, desto deutlicher scheinen die negativen Effekte zu sein. Deshalb, ja, muss man natürlich an der Stelle auch sofort wieder sagen, es ist eben kein Brokkoli.
Ja, genau. Dieses Brokkoli-Thema immer.
Ja.
So, auch so witzig, dass ich jetzt in den sozialen Medien ja mittlerweile dieses Brokkoli-Emojikon als Symbol für Cannabis auch so durchgesetzt hat, ne? Auch
ja.
Witzig, wie diese Jugendkultur so funktioniert. Naja, genau. Umso wichtiger ist es aber auf jeden Fall, dass die Bundesregierung ihr Versprechen wahrmacht und mehr in Prävention und Jugendschutz investiert. Das hast du ja auch schon gesagt, dass das im Prinzip auch ein wichtiges Element in diesem ganzen Gesetzesentwurf ist, dass eben gerade da auch einfach mehr Schutz nötig ist. Das sagen auch ganz viele Fachleute, die in diesem Bereich arbeiten, gerade Sozialarbeiter und SuchtberaterInnen. Wenn man das Ganze jetzt aber mal soziologisch betrachtet, stößt man ganz schnell auf das sogenannte Paradoxon der Prohibition, wonach vor allem eine sehr lockere Drogenpolitik, also alles ist erlaubt, egal, macht was ihr wollt, als auch eine sehr strenge Drogenpolitik, also alles ist verboten und alles wird irgendwie streng kontrolliert, zu den allergrößten Schäden führt. Und dazwischen, also so in der Mitte, ist dann sozusagen der Sweet Spot, wenn man so will, also der Punkt, an dem es besonders gut läuft. Schäden entstehen nämlich nicht nur durch den Konsum selbst. Also ich meine, im Bereich, wenn man sagt, eine sehr, sehr lockere Drogenpolitik, wo im Prinzip alles irgendwie erlaubt ist und es da ja irgendwie gar keine Regelungen zu gibt, da erschließt sich das ziemlich schnell, dass man sagt, gut, dann konsumieren Menschen mehr und werden abhängiger und entwickeln gesundheitliche Beschwerden und so weiter. Aber auch bei einer sehr strengen Kriminalisierung von Drogen ist es eben ähnlich. Denn auch durch diese Kriminalisierung entstehen Schäden. Denn es gibt dann ja kaum Kontrolle darüber, geschweige denn irgendwie einen Verbraucherschutz oder sowas. Und wie du vorhin schon gesagt hast, rückt das Ganze ja im Prinzip nur in die Illegalität. Und Menschen werden auch ein Stück weit in die Illegalität getrieben. Das war bei der Prohibition in den USA ja auch so, wo Menschen dann illegal auch Alkohol gebraut haben und da ja dann auch Menschen ihr Augenlicht verloren haben und sonst was, weil es einfach ja gar keine Kontrolle mehr darüber gab, was da so drin ist und was da so gepanscht wurde. Das hat es damit auf sich, ne, mit diesem Paradoxon der Prohibition. Also irgendwo in der Mitte muss man sich da eigentlich politisch finden.
Ja, und es gibt ja auch einige Länder, die auch schon lange vor uns den Schritt der Entkriminalisierung gegangen sind, wie zum Beispiel die Niederlande. Also ich glaube, das ist den meisten Menschen bewusst, weil es da ja auch einen sehr hohen Anteil an Deutschen gibt, die da immer mal zum also jetzt vor der Legalisierung in Deutschland, zum Drogentourismus irgendwie mal nach Amsterdam gefahren sind, um da in so einem Café vielleicht irgendwie ein Stück Kuchen zu essen. Aber was vielen vielleicht nicht bewusst ist, ist, dass es auch in Portugal ja entkriminalisiert wurde. Und vor allem das liberale Modell in Portugal, wo schon vor 20 Jahren der Besitz und Konsum vieler Drogen entkriminalisiert wurden, wird oft als großer Erfolg gewertet. Und tatsächlich soll es in Portugal eher unterdurchschnittlich viele Drogentote im Jahr geben. Und auch Bernd Werse, der Leiter des Center for Drug Research an der Universität Frankfurt am Main, befürwortet dieses Modell und bezieht sich dabei unter anderem auch auf die Entlastung der Justiz.
Auch ein Aspekt. Jetzt haben wir gerade über die Auswirkungen auf die Konsumierenden gesprochen. Eine andere Frage ist ja auch noch, wie wirkt sich denn jetzt so eine Entkriminalisierung auf die Strafverfolgungsbehörden aus und auf deren Arbeit? Und es ist interessanterweise so, dass gerade diese Strafverfolgungsbehörden scheinbar gar nicht so begeistert sind von dem neuen Gesetz, wie man vielleicht ja erstmal denken könnte, ne? Und wie, weniger zu tun, ne? Muss man weniger hinter den ganzen grasrauchenden Jugendlichen. Für die Strafverfolgungsbehörden sind vor allem die schwer überprüfbaren Auflagen zum Anbau von Cannabis, ne, also diesen ganzen, also wie kann man das sozusagen überprüfen, wer wie viel wo anbaut, mit welchem THC-Wert und so weiter. Aber auch diese Abstandsregeln, ich habe ja vorhin gesagt mit diesem Zollstock, das habe ich von einem Polizisten, der mir erklärt hat, so, ja, das ist doch total schwierig, wie sollen wir das denn jetzt machen? Jetzt laufen wir hier immer mit dem Zollstock rum und gucken, mit welchem Abstand die Menschen wohin stehen. Diese ganzen Sachen führen für PraktikerInnen zumindest zu, ja, kritischen Worten, was diese Sachen angeht und zuerst gibt's Skepsis. Die Gewerkschaft der Polizei spricht von einer Chaosphase, vor allem zu Beginn, in der der Konsum drastisch steigen könnte und die Polizei einfach vor enorme Herausforderungen gestellt werden würde. Also habe ich ja schon gesagt, ne, die befürchten, dass es jetzt einfach einen krassen Anstieg gibt, also gerade am Anfang, wo alle erstmal denken, wow, jetzt gibt es hier Gras legal und so weiter. Also genau, das ist zumindest die Befürchtung, auch die Konjunktur des Schwarzmarktes und ein, ja, Konsumtourismus, ähnlich wie du ihn gerade aus Holland beschrieben hast, jetzt mal vielleicht in die andere Richtung, nämlich zu uns aus anderen Ländern, wird hier von, ja, Polizeigewerkschaften und auch von vielen PraktikerInnen einfach dann befürchtet.
Mhm. Genau, und bei den Gerichten kommt auch noch dazu, dass durch das rückwirkende Inkrafttreten des neuen Gesetzes ältere Verfahren überprüft werden müssen und unsere Jugendrichterin des Vertrauens, Maria, und ihr Podcastpartner Matthias haben in ihrem Jugendrechtspodcast Scheiße gebaut auch mal erklärt, was das für Jugendgerichte bedeutet und wie gerade in diesem speziellen Rechtsgebiet Strafen und Auflagen dann eben auch so, ja, ich sag mal, neu berechnet werden müssen. Und das zeigt irgendwie auch, dass mit so einer Gesetzesänderung auch erstmal ein ziemlich großer Arbeitsaufwand einhergeht, bevor es dann zur erhofften Entlastung der Justiz überhaupt kommen kann.
Fand ich total interessant, die Folge von denen, auch gerade weil Maria dann nochmal erklärt hat, dass ja die Strafen und die Auflagen im Jugendrecht gar nicht so richtig, also man kann nicht sagen, das ist die Strafe und so viel gibt's dafür, sondern es ist ja alles sehr individuell und eher erzieherisch, sodass man dann sagen muss, okay, wenn wir jetzt da den Cannabis rausrechnen, wie viel bleibt dann davon noch übrig von dem erzieherischen Bedarf? Das ist halt total, also fast unmöglich. Und trotzdem müssen sie halt verschiedene Akten nochmal wieder anfassen, ne? Also sich nochmal auf den Schreibtisch holen, nochmal gucken, überlegen und irgendwie begründen, warum, was, wie. Und auch für andere Gerichte gilt ja dasselbe, ne? Also für Gerichte, die erwachsene Menschen aburteilen, die haben das vielleicht, was die Berechnungsgrundlagen angeht, dann ein bisschen einfacher, wenn sie die eine Straftat rausrechnen. Aber selbst da ist ja nicht immer alles so kumuliert, also alles sozusagen einfach nur miteinander addiert, sondern am Ende des Tages läuft es dann natürlich auch ein bisschen anders. Deswegen sind die Gerichte ja auch nicht so happy drüber, glaube ich, über diese, vor allem über diese rückwirkende Regelung.
Ja, ich meine, das liegt wahrscheinlich, genau, einfach an dem krassen Workload, den die ja auch haben.
Ja, ohnehin schon, genau. Ja. Das denke ich auch. Ja, und wie wir schon gesagt haben, es gibt einfach auch noch super viele ungeklärte Fragen. Also was, nicht nur was diese Social Clubs angeht, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen und vor allem auch deren Kontrolle. Aber aktuell wird zum Beispiel ja auch darüber diskutiert, nach wie vielen Joints man eigentlich noch Auto fahren darf, ne? Also jetzt, wo es dann teillegalisiert ist, stellt sich ja schon die Frage, ähnlich wie beim Alkohol, welcher Wert ist denn irgendwie noch akzeptabel und ab wann ist das Steuern eines Fahrzeugs einfach auch nicht mehr gut möglich, ohne dass man andere gefährdet. Und dann kommt ja noch dazu, wie ist es eigentlich, wenn Menschen das dann mischen? Also wenn sie Alkohol und THC konsumieren. Also dann also da ist sozusagen ganz praktisch gesehen einfach noch, sind da noch so ein paar Fragen, die geklärt werden müssen. Ja. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, das Ganze ist halt einfach, das muss sich irgendwie einruckeln oder da muss irgendwie sich über die Zeit, muss sich das noch so ein bisschen einspielen vielleicht.
Ja, das stimmt. Gerade weil man auch bei Cannabis, habe ich gehört, manchmal etwas schlechter merkt, wenn man high ist und bei Alkohol eher merkt, wenn man betrunken ist.
Mhm. Ja, voll interessant. Ich kann weder beim einen noch beim anderen mehr wirklich mitreden. Deswegen weiß ich, also ich glaube, das ist auch super individuell, wie man sozusagen die, also welche Wahrnehmung man hat über diese, über diese Sachen, oder? Also ich zum Beispiel habe Freunde, die sind wirklich sturzbetrunken und behaupten immer, ich bin super nüchtern. Und dann gibt es aber auch Menschen, die, ja, genau. Und dann gibt es aber auch durchaus Menschen, die sind betrunken oder high und sagen selber so, oh, wow, mir geht's gerade gar nicht so richtig gut. Also ich weiß auch nicht, irgendwie ist das ja auch super individuell und ich glaube, in die Eigenverantwortung kann man es den Menschen auf jeden Fall nicht geben.
Nee, das stimmt. Ja, ja, nee, das stimmt schon. Und es kommt ja dann auch letztendlich auch immer noch auf verschiedene Faktoren an, aufs Körpergewicht, wie die Leber. Bei manchen Leuten arbeitet sie einfach schneller als bei anderen. Wie einfach bestimmte Substanzen dann weggearbeitet werden und was man vorher gegessen hat oder nicht. Oder wie du eben meintest, ob man das mit anderen Substanzen quasi kreuz konsumiert. Ja, genau. Also ich denke auch, da wird es noch einige Diskussionen drüber geben müssen, was da dann die Grenzwerte sind. Und vielleicht gibt's ja auch dann irgendwann so eine Art Teststreifen, ne, wie es eben diese Röhrchen gibt, das, wo man gucken kann, darf ich noch Auto fahren, wenn ich jetzt hier ein Bier getrunken habe. Vielleicht gibt's ja irgendwas Ähnliches irgendwann auch für Cannabiskonsum oder so, dass man da, ich weiß nicht, irgendwas macht.
Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, solche Sachen werden sich entwickeln. Wir haben jedenfalls neulich, da standen wir an der Ampel und neben uns hielt so ein Auto und es war gutes Wetter und die Scheiben waren runter und du hast ganz eindeutig den Grasgeruch gerochen aus diesem Auto und es saß nur ein Fahrer drin. Hm. Und ja, er hatte halt auch eine Zigarette oder eine Jolle, was auch immer in der Hand. Und da dachte ich so, ja krass, also das finde ich schon, weil ich meine, das ist ja ähnlich, wie wenn du dein Auto fährst und hast einfach ein Bier in der Hand.
Ja.
Also ich bin ja der Meinung, man sollte, wenn man Fahrzeuge bedient, gar nichts konsumieren. Also, ne?
Eben.
Gar kein Alkohol und auch gar kein Gras, weil ich finde tatsächlich, gerade Straßenverkehr ist sowieso einer der gefährlichsten Orte, in dem man sich so aufhalten kann. Und ich finde nicht, dass das sein sollte. Aber gut, damit, ich wollte gerade sagen, damit bin ich vielleicht relativ alleine, aber anscheinend doch nicht.
Nee, also ich sehe das ganz, ganz genauso wie du, weil man einfach eine Verantwortung gegenüber dem Rest des Straßenverkehrs hat. Und naja, gut, aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab.
Das ist ja jetzt auch, genau, erstmal unsere, einfach sagen wir es auch so, es war jetzt unsere Meinung, ne? Das war jetzt nicht Annelie und Marie wissenschaftlich gesprochen, sondern ja. Mhm. Aber wir können uns ja auch noch mal anschauen, wie das Thema Entkriminalisierung generell kriminologisch betrachtet werden kann. Denn ich habe ja in der Einleitung schon mal gesagt, dass für viele von uns vielleicht die Vorstellung vorherrscht, dass die geltenden Gesetze irgendwie unumstößlich sind, vor allem die Strafgesetze. Aber es gibt eben viele Beispiele, die zeigen, dass diese Unumstößlichkeit so gar nicht existiert und Gesetze einfach schon immer veränderlich waren. Es ist ja zum Beispiel noch gar nicht so lange her, dass Homosexualität oder Prostitution entkriminalisiert und die Vergewaltigung in der Ehe kriminalisiert werden mussten. Also jetzt, um mal nur drei von sehr vielen möglichen Beispielen zu nennen.
Ja, stimmt. Das vergisst man manchmal, ne, weil das schon gefühlt so lange her ist, aber ist es tatsächlich gar nicht. Und auch heute wird ja über verschiedene Dinge diskutiert, zum Beispiel über die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens, also Erschleichen von Leistungen heißt das im Gesetzestext, oder auch das Kriminalisieren bestimmter Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also Upskirting, Catcalling, darüber haben wir ja auch mal gesprochen, dass wir uns da eigentlich auch von Gesetzes wegen vielleicht sogar, ja, wünschen, dass da eine Art Kriminalisierung stattfindet oder auch Stealthing, will ich jetzt im Einzelnen gar nicht so drauf eingehen, aber da gibt es auf jeden Fall eine, ja, neue Sensibilität, was diese Themen angeht, die sich dann ja auch wiederum in Gesetzestexte niederschlagen könnte. Und viele Menschen setzen sich auch in unterschiedlichen Bereichen immer wieder für Veränderungen in Gesetzestexten ein, auch in Strafgesetzen ein. Und ja, halten wir also erstmal fest, genau wie unsere Gesellschaft sind also auch unsere Gesetze in stetigem Wandel, um uns eben als Gesellschaft auch immer den passenden Rahmen zu setzen, ne, für unser Handeln und für unser Zusammenleben.
Genau, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass also nicht irgendein Handeln per se kriminell ist, sondern dass das Verhalten erst dadurch kriminell wird, dass eine Gesellschaft das Verhalten so definiert. Und das unterscheidet sich dann natürlich auch je nach zeitlichem und örtlichem Kontext und deshalb gibt es auch kein international einheitliches Strafrecht.
Und unsere Normen und speziell unsere Strafgesetze sind soziale Konstrukte, ne? Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich da tatsächlich mal drüber gestolpert bin, irgendwie ganz zu Beginn. Und diese sozialen Konstrukte regeln eben unser Zusammenleben und sie sind eine Art Spiegel der in unserer Gesellschaft herrschenden Moralvorstellungen. Es ist einfach auch so, dass Dinge wie das Beispiel mit dem Schwarzfahren, nur weil man sie dann nicht mehr strafrechtlich verfolgen möchte, auch nicht automatisch erlaubt sind. Also es bedeutet nicht, wenn man sagt, man nimmt das jetzt sozusagen aus dem Strafrechtskatalog raus, dass es dann deswegen automatisch legal ist, so wie ja jetzt beim Gas, zumindest in Teilen, sondern man verlagert das eben eher in den Bereich Privatrecht oder auch in den Bereich Ordnungswidrigkeiten und demnach sozusagen ist es auch immer noch auf eine Art vielleicht verboten oder es gibt da immer noch Regelungen zu, aber es steht eben nicht mehr im Strafgesetzbuch. Das ist auch ein Teil dessen.
Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also Entkriminalisierung bedeutet nicht automatisch, dass es erlaubt ist. Wenn wir uns jetzt den Begriff Entkriminalisierung vielleicht mal etwas genauer angucken, Professor Rainer Praetorius, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast als Experte, und der definiert Entkriminalisierung zweistufig. Also erstens im engeren Sinne als tatsächliche rechtliche Entkriminalisierung, also als Aufhebung von Straftatbeständen durch den Gesetzgeber. Im Prinzip das, was jetzt gerade durch das neue Gesetz passiert ist.
Und interessanterweise im weiteren Sinne, er nennt das dann Dekriminalisierung, damit ist im Prinzip die Vorstufe dazu gemeint, also der gesellschaftliche und auch institutionelle Aushandlungsprozess, der dem Ganzen so vorausgeht, ne? Also hier ändern sich einfach nach und nach gesellschaftliche Einstellungen und auch Toleranzbereiche sowie staatliche Sanktionspraxen, ne? Also gerade beim Thema Cannabis ist es ja auch schon länger so, dass da auch nicht jeder Polizeibeamte wahrscheinlich direkt hinterher springt, sondern es ist dann schon so, dass Sachen so ein bisschen relaxter werden. Und auch Strafen zum Beispiel milder werden vor Gericht, weil es da so eine gewisse Entwicklung gibt dahin.
Ja, und genauso ist es natürlich auch andersrum bei der Kriminalisierung, denn es hat natürlich immer noch nicht gereicht, dass zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe dann kriminalisiert wurde durch den Gesetzgeber, sondern das Mindset in der Gesellschaft musste sich natürlich auch verändern und ich würde auch sagen, es muss sich auch noch immer verändern. Es ist halt ein Prozess, der dann eben auch gesellschaftlich auf verschiedenen Ebenen weitergeführt werden muss.
Ja, voll. Ich finde auch der ganze Prozess rund um das Stalking ist in der Hinsicht auch total interessant, weil ja da es tatsächlich so war, dass man erstmal versucht hat, mit so privatrechtlichen Regelungen, ne, mit diesem ersten Ansatz dagegen vorzugehen oder auch diese Handlungen als ja strafwürdig irgendwie dann einzustufen und dann aber dann nochmal hinterher das ins Strafgesetzbuch auch aufgenommen hat, ne, als eigenen Straftatbestand. Also sozusagen dann erst ganz zum Schluss diesen Schritt gegangen ist, weil es irgendwie auch vielleicht eine Weile dauerte, bis dann diese Sachen so angekommen sind an den entsprechenden Stellen.
Also es ist auf jeden Fall ein mega interessanter Prozess. Und letztlich ist das im Prinzip der Mechanismus, der in einer Demokratie dazu führt, dass unsere Gesetze dann eben auch ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Moralvorstellungen sind oder es werden.
Ja, und weil du gerade das Wort Demokratie sagst, man muss vielleicht an der Stelle auch ganz kurz nochmal anmerken, dass es ja je nach Zeit und politischem System einfach auch Orte gibt und gab, an denen vor allem die Vorstellungen der Herrschenden ausschlaggebend sind bei solchen Gesetzesänderungen oder bei Gesetzen insgesamt. Und selbst hierzulande gibt es den Vorwurf zum Beispiel beim Thema Umweltrecht, dass es einfach bestimmte Klassen oder auch einflussreiche Menschen oder Lobbys gibt, die einen zu starken Einfluss auf diese Prozesse nehmen, dass es sozusagen nicht der gesellschaftliche Prozess ist, der automatisch diese Sachen anstößt, sondern dass es auch da ja Fehlschaltungen gibt, wenn man so will, in diesem Mechanismus.
Ja, ich meine die Tabaklobby oder die Zuckerlobby, die sind ja auch sehr stark zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel. Mir würden da auch noch ein paar andere einfallen.
Ja, definitiv. Ein interessanter Aspekt dazu beim Thema Cannabis ist auch, dass es einerseits natürlich so ist, dass in einigen Teilen der Gesellschaft Cannabiskonsum als irgendwie total normal und akzeptiert gilt, eben ähnlich wie Alkohol. Und dass es dann aber in anderen Teilen unserer Gesellschaft noch immer total verpönt ist. Die Umfragewerte von Infratest DMAP zu diesem Thema zeigen auch deutlich, dass die Zustimmungswerte zwar seit 2014 stetig steigen, dass sich aber ein sehr uneinheitliches Meinungsbild trotzdem abbildet. Also letztlich stimmten jetzt auch zuletzt 2023 nur 47%, also weniger als die Hälfte der Befragten, der Aussage zu, Cannabis sollte legal und kontrolliert abgegeben werden dürfen. Und auch beim ZDF-Politbarometer aus dem März 2024 haben 52% die Teillegalisierung von Cannabis abgelehnt.
Ja, man kann also nicht sagen, dass es eine klare Mehrheit der Bevölkerung für eine Legalisierung wäre. Das war auch bei der Entkriminalisierung der Homosexualität in Deutschland so. Das, der ganze Prozess hat ja 1969 im Prinzip angefangen, aber selbst als 1994 der letzte kriminalisierende Strafrechtsparagraf gestrichen wurde, gab es zu diesem Thema noch ein sehr geteiltes Meinungsbild in unserer Gesellschaft. Und das ist eigentlich auch nochmal eine eigene Folge wert, also dieser ganze Prozess rund um die Entkriminalisierung der Homosexualität, weil es dazu auf jeden Fall noch sehr viel mehr zu sagen gäbe. Aber der Punkt an der Stelle ist, solche Entwicklungen folgen zwar gesellschaftlichen Diskursen und auch Tendenzen, aber gesetzliche Veränderungen gehen manchmal gesellschaftlichen Veränderungen ein Stück weit voraus oder ja, können diese vielleicht sogar beschleunigen in dem Sinne.
Genau, denn auch als die Vergewaltigung in der Ehe kriminalisiert wurde, also da war auch nicht die Mehrheit der Gesellschaft dafür. Das hat ja auch trotzdem auf einiges an Widerstand gestoßen. Auch innerhalb des Parlaments, muss man traurigerweise sagen.
Ja.
Genau, insofern, ja, merkt man auf jeden Fall erst, wenn man sich mal ausführlicher damit beschäftigt, wie komplex und natürlich auch interessant diese Prozesse sind.
Voll.
Genau, und gerade bei unserem heutigen Thema haben aber in den politischen Diskussionen nicht nur moralische oder gesundheitliche Erwägungen eine Rolle gespielt, sondern auch ganz praktische, weil es letztlich, das haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen, auch um die Entlastung der Strafverfolgungsbehörden geht.
Ja, genau. Also zumindest langfristig, weil, wie wir gehört haben, kurzfristig haben sie ja vielleicht erstmal mehr zu tun.
Genau. Genau, aber zukünftig wird dann eben wahrscheinlich einiges wegfallen, also gerade bei dem Cannabiskonsum bei über 18-Jährigen. Aber natürlich nur, solange sie auch nur Cannabis konsumieren und nicht noch andere Sachen. Aber das ist dann wieder ein komplett anderes Thema.
Ja, ja. Und letztlich ist das ja auch der Grund, warum der Konsum von Alkohol und Tabak, obwohl sie ganz klar gesundheitsschädlich sind, nicht kriminalisiert wird. Denn dann hätten die Gerichte in Deutschland eigentlich fast nichts anderes mehr zu tun, könnte man meinen, wenn man jetzt wirklich dagegen vorgehen wollte in unserer Gesellschaft, wo das eben so etabliert ist und so verbreitet ist. Ja, und dann wären die Gerichte wahrscheinlich ziemlich schnell komplett außer Gefecht gesetzt, ne? Also wären einfach gar nicht mehr arbeitsfähig.
Ja, das glaube ich auch. Und mal davon abgesehen, wäre da tatsächlich auch der gesellschaftliche Rückhalt wirklich nicht groß genug in der Gesellschaft, um so ein Gesetz umzusetzen. Also genau, da sieht man es dann auch nochmal.
Das Unrechtsbewusstsein ist nicht besonders hoch bei diesen Sachen, also beim Konsum von Alkohol. Irgendwo, ich glaube, es war auch in dieser MyThinkX-Sendung, die ich wirklich gut fand übrigens, wo die dann mal, die haben dann so einen Sketch gedreht, wo sie, da war irgendwie so eine Party, so eine so eine Arbeitsparty, Afterwork-Party, wo dann alle waren, oder eine Weihnachtsfeier oder sowas. Und dann wurden da aber einfach die ganze Zeit Drogen konsumiert. Also genau das, was man mit Alkohol macht, so, ja, hier, nimm doch jetzt noch einen, jetzt mach doch. Haben die damals mit Drogen gemacht. Und da wird einem erstmal klar, wie krass das eigentlich ist, ne? Also, dass man. Weiß ich nicht. Ich habe das ja jetzt auch so mit Kindern, die dann schon mal irgendwo nippen dürfen. So, ja, gut, sie müssen es ja mal probieren. Und ich denke mal so, okay, why? Warum müssen sie das probieren? Das ist einfach, aus meiner Sicht, ist sozusagen das Bewusstsein darüber, dass das eben auch eine Droge ist, Alkohol. Ne? Das ist in unserer Gesellschaft hier überhaupt nicht vorhanden einfach. Deswegen gäbe es dafür tatsächlich keinen gesellschaftlichen Rückhalt. Da bin ich ganz bei dir, das glaube ich auch.
Ja, definitiv.
Für das Verbieten. Also für das Verbieten. Fürs Trinken schon, nicht fürs Verbieten.
Ja, aber ich hoffe, wir konnten euch heute einen Überblick darüber geben, was es jetzt mit diesem Gesetz auf sich hat und konnten mal so ein paar interessante Aspekte beleuchten und bequatschen. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Also, ach genau, ich wollte noch einen Hinweis geben. Also, wenn ihr nach Suchtberatungsstellen sucht, vielleicht an dieser Stelle, könnt ihr gerne mal in die Shownotes gucken. Die findet ihr ja, also nicht alle Podcatcher zeigen die an. Ich weiß, dass das auf Spotify auf jeden Fall einsehbar ist. Und falls ihr einen anderen Podcatcher nutzt, dann könnt ihr auch immer auf unserer Seite über Podigy gucken. Da sind auch alle Shownotes immer verfügbar.
Ja, ist ganz wichtig, wenn ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, da Probleme hat, dann gibt es da gute Stellen. Schaut euch das auf jeden Fall gerne nochmal an.
Genau. Und ansonsten, ja, hoffen wir einfach, dass euch unsere Comeback-Folge gefallen hat.
Unser Comeback. Quit playing games with my heart. Musste ich gerade an Backstreet Boys denken, weiß auch nicht wieso. Comeback.
Ich dachte jetzt eher so Backstreet's back. Egal. Aber
ja, stimmt, das hätte besser gepasst. Okay, nein, ich nehme das.
Wie auch immer, ja, wir sind 90s Kids. Psst. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das per E-Mail machen unter krimschnack@protonmail.com oder ihr könnt uns über Facebook oder Instagram finden unter krimschnack. Und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr den Kontakt zu uns sucht und ja, hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.